Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt. Wir finden ihn im Philipper 3, die Verse 7 bis 14. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Diesen Satz schreibt der Apostel Paulus ungefähr 60 nach Christus in Ketten aus einem Gefängnis in Rom. Offenbar hat Paulus etwas erlebt, das sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Denn er sagt, was ich früher für Gewinn gehalten habe, das kommt mir jetzt vor wie Schaden. Wovon ich früher dachte, dass es gut und wichtig für mich ist, das erscheint mir jetzt wie ein Hindernis, wie ein Klotz am Bein. Was ist passiert? Paulus ist als Pharisäer aufgewachsen. Er hat von klein auf die Gesetze befolgt. Er war sogar ein besonders eifriger Tora-Schüler, sodass er ziemlich sicher das ganze Alte Testament oder einen großen Teil davon auswendig konnte. Er wurde schon im jungen Alter zu einem jüdischen Rabbiner. Er hat eine sehr steile Karriere hingelegt, kann man sagen. Und dann beginnt er, die Christen wahrzunehmen, ein neuer Aberglaube, eine Sekte, die da entstanden ist. Und er bekämpft sie aufs Allerhärteste. Er geht zum hohen Priester in Jerusalem und fragt ihn, ob er Briefe haben kann, die ihn berechtigen, die Gemeinde zu verfolgen. Und ja, er reist über Berg und Tal, er sucht Christen auf und er will sie mit diesen Briefen gebunden nach Jerusalem führen. Er will sie gefangen nehmen dafür, dass sie an einen Messias glauben, der gar nicht echt ist, der ein Verführer und ein Irrlehrer ist. Er ist besorgt um die Ehre Gottes. Er ist besorgt um die Reinheit des jüdischen Glaubens. Und er ist bereit, dieser christlichen Sekte den Garaus zu machen. Auf dem Weg nach Damaskus umstrahlt ihn ein helles Licht. Er fällt zu Boden und er hört eine Stimme. Die Stimme sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und etwas ängstlich, denke ich, antwortet ihre Stimme: Wer bist du? Und die Stimme sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ab da ändert sich für Paulus einfach alles. Sein Leben ändert sich komplett. Er hört auf damit, Christen zu verfolgen, und er lässt sich selbst taufen und zeigt damit: Ich bin jetzt auch ein Christ. Diese Sekte, die ich zuvor verfolgt habe, da gehöre ich jetzt dazu. Und darüber hinaus wird er Prediger, er wird Apostel und er wird Gemeindegründer. Ist er vorher über Berg und Tal gereist, um die Gemeinde zu verfolgen, so nimmt er jetzt lange und schwierige Reisen auf sich, um Gemeinden zu gründen. Sein Dienst für die Verkündigung des Evangeliums ist eigentlich unermesslich. Er bringt die Botschaft von Jesus an wichtige Knotenpunkte, von wo aus sie sich in Windeseile verbreitet. Sein Einfluss ist enorm. Wir verdanken ihm 13 Bücher in der Bibel. Gott hat das Leben dieses Mannes total umgekrempelt und er hat ihn mächtig gebraucht. Ich glaube, dass es hier nicht oder nicht nur darum geht, dass sich unser Leben, wenn wir Jesus begegnen oder besser, wenn Gott uns begegnet, von einem Moment auf den anderen total umkrempelt. Paulus hat das so erlebt und ich kenne jetzt ihre Geschichte nicht, aber wahrscheinlich haben 2 oder 3 von ihnen Ähnliches erlebt. Dass sie unterwegs waren auf einem Weg, der nicht gut war, der sie selber zum Tod geführt hätte, wenn das immer so weitergegangen wäre. Und dann ist ihnen Christus begegnet, vielleicht in einer evangelistischen Veranstaltung, vielleicht in einer ganz normalen Predigt, vielleicht als sie selber im Wort Gottes nachgelesen haben. Und dann hat sich alles auf einmal verändert. Ich glaube aber, für viele von uns ist das nicht der Fall und wir machen eher einen längeren Prozess durch. Einen Prozess, in dem sich unser Denken verändert, in dem uns Gott immer wichtiger wird und in dem das, was uns von Gott abhält, wir immer mehr als ein Hindernis sehen. Und ich glaube auch, dass uns diese Bibelstelle vor allem lehrt, dass sich das Denken von Paulus einmal verändert hat, aber dass dieses veränderte Denken immer noch anhält. Dass er immer noch sagt, was ich früher wichtig fand, das ist heute wie ein Schaden. Was mir früher wichtig war, das ist jetzt wie Dreck für mich. Und alles, worum es mir geht, ist Christus. Paulus schreibt weiter, nämlich: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Wir wissen nicht ganz genau, was er damit meint, mit dem, was ihm früher so wichtig war. Ich habe mir überlegt, dass Paulus sehr ein gelehrter Mann war und dass er wahrscheinlich sich darauf auch etwas eingebildet hat. Dass er viel Ansehen bei anderen Pharisäern hatte, weil er so jung schon so erfolgreich war. Dass er wahrscheinlich auch sehr, sehr hart gearbeitet hat, um das zu erreichen. Alles, worauf er sich früher etwas eingebildet hat, erscheint ihm jetzt als etwas Unnützes. Warum? Warum ist das so? Weil sein ganzes Leben nun auf ein einziges neues Ziel ausgerichtet ist. Ein Ziel, das alles andere in den Schatten stellt. Und er nennt uns dieses Ziel, es ist die alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi. Ich glaube, auf unserem Weg mit Jesus gehen wir auf dieses Ziel zu. Und es wird je länger, desto wichtiger in unserem Leben. Es spielt eine immer größere Rolle in unserem Leben, vielleicht auch je näher wir dem Himmel kommen und je eher wir darauf schauen, was uns einmal erwartet. Letzte Woche war ich mit einem Freund unterwegs. Ich kenne ihn aus dem Militärdienst, aus der Rekrutenschule. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Als wir gemeinsam im Militär waren, haben wir immer Tischfußball gespielt. Ich habe seither mich leider nicht stark verbessert. Er selbst spielt mittlerweile in der Tischfußballliga in Zürich. Also er hat auch eine steile Karriere hingelegt. Mein Freund ist nicht gläubig, aber er ist sehr offen. Er war bereit, mit mir über so die grundlegenden Fragen des Lebens zu reden. Und in diesem Gespräch vor kurzem hat mein Freund gesagt, ich lehne es nicht grundsätzlich ab, dass es Gott geben könnte. Ich glaube, man kann es nicht wissen. Es könnte sein, es könnte auch nicht sein. Er ist immerhin für diese Realität schon mal offen, das fand ich schon mal schön. Aber was er sagte, ist, die Christen, die er kennt, für die spielt Gott so eine große Rolle. Und er findet das erstaunlich. Er findet, für die, die an Gott glauben, wie groß der Stellenwert des Glaubens in ihrem Leben ist, das beeindruckt ihn. Das findet er spannend. Dann habe ich ihm geantwortet, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wenn es Gott gibt, dann ist er das Allerwichtigste. Wenn es wahr ist, dann ist es unglaublich wichtig und dann ist es nötig, dass unser Leben sich auf diesen Gott ausrichtet. Und ich glaube, das liegt schon im Begriff Gott drin. Gott heißt, wenn es Gott gibt, dann ist er allmächtig. Wenn es Gott gibt, dann ist er der Schöpfer des Universums. Wenn es Gott gibt, dann ist er derjenige, der uns geschaffen hat und uns am besten kennt. Dann ist er derjenige, der unserem Leben eigentlich einen Sinn gibt, weil er hat uns ja überhaupt gemacht. Und da war mein Freund mit mir einverstanden und ich war sehr froh, dass ich ihm das sagen konnte. Aber da musste er auch sagen, ja, es stimmt eigentlich, wenn das Ganze wahr ist, dann ist es unglaublich wichtig. Und ich glaube, das hat Paulus auch erkannt. Jetzt, wo er gesehen hat, Jesus ist wirklich lebendig und er ist wirklich der Messias, da hat er sein Leben total darauf ausgerichtet. Paulus schreibt weiter, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Ich glaube, dass Erkenntnis Gottes das Schönste ist, was uns in diesem Leben passieren kann. Ich glaube, wir haben immer wieder so kleine Momente, wo uns etwas aufgeht, wo wir Gott ein kleines Stückchen besser kennenlernen. Und ich glaube, einmal werden wir im Himmel sein und dann wird diese Erkenntnis vollkommen sein. Ich glaube, das ist, was uns im Himmel erwartet, dass wir Gott wirklich erkennen, dass wir vor ihm stehen von Angesicht zu Angesicht und dann wird die Freude einfach vollkommen sein. Aber die Erkenntnis Gottes ist eigentlich nicht kostenlos. Um ehrlich zu sein, sie kostet uns sogar alles. Sie kostet uns das Leben. Jesus nachzufolgen hat Paulus auch alles gekostet. Wir erinnern uns, er war Pharisäer und er war Christenverfolger. Und sein ganzes Leben basierte auf der Annahme, das Christentum ist falsch und Jesus sei ein Irrlehrer und ein Verführer. Und sein ganzes Leben ist eigentlich, er musste das alles aufgeben, alle seine Überzeugungen, alles, was er geglaubt hat und sich erarbeitet hat, musste er aufgeben. Und trotzdem sagt er, es hat sich gelohnt. Und alles, was war, das erachte ich jetzt für Dreck. Und ich lasse zurück, was früher war. Und ich schaue nur auf ihn. Und ich erachte alles für Schaden, damit ich Christus gewinne. Paulus schreibt weiter, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus musste erkennen, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz zählt nicht. Es zählt nur die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Die Gerechtigkeit, die uns ohne Verdienst von Gott unverdient angerechnet wird. Paulus musste seine Selbstgerechtigkeit ablegen. Ein Theologe, den ich sehr schätze, ist Timothy Keller. Und Keller hat einmal gesagt, Selbstgerechtigkeit ist die Grundeinstellung des menschlichen Herzens. Oder in anderen Worten, wir wollen uns die ganze Zeit selbst erlösen. Wir arbeiten die ganze Zeit daran, dass wir uns selbst erlösen können. Ich mache ein Beispiel. Ich war nie ein guter Student. Ich bin ein klassischer Aufschieber. Wenn ich in 3 Wochen einen Test habe, dann kann ich mir nicht sagen, es wäre mega gut für mein Gedächtnis, wenn ich jetzt schon beginnen würde. Ich könnte den Stoff in 1 Woche durcharbeiten und dann repetieren und dann wäre er so richtig drin in meinem Kopf. Diese Erkenntnis kommt mir 3 Tage vor der Prüfung und da ist es leider rein biologisch zu spät dafür. Vielleicht kennen Sie den Fachbegriff Prokrastination dafür. Oder meine Mutter hat mir mal diesen Spruch beigebracht, vielleicht wissen Sie, was des Teufels liebstes Möbelstück ist. Die lange Bank, ganz genau. In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass diese Aufschieberei ein Problem ist in meinem Leben und dass ich das irgendwie angehen muss. Ich habe Leute enttäuscht, weil ich keine gute Arbeit abgeliefert habe, weil ich einfach zu spät damit begonnen habe. Ich war auch mit mir selber immer unzufrieden und dachte, ja komm, jetzt studierst du 4 Jahre, irgendwann sollte man es doch gelernt haben. Und ich habe begonnen, im Internet nachzuforschen, wie man denn ein besserer Student wird. Ich habe mir Videos angeschaut mit Namen wie 5 Regeln, wie man sich den Inhalt eines Buches besser merken kann. Oder 10 Gewohnheiten, wie man ein produktiver Mensch wird. Und ich habe mir Bücher gekauft und habe mir da wirklich Mühe gegeben. Und verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, diese Dinge sind gut, sie sind nicht schlecht. Es ist nichts falsch daran, fleißig zu sein, seine Arbeit gut zu machen. Ich denke, gerade im Buch der Sprüche werden wir beispielsweise sehr dazu aufgefordert, unsere Arbeit gut zu machen, fleißig zu sein. Aber sehen Sie, was geschehen ist. Ich habe ein Problem erkannt in meinem Leben. Ich habe gemerkt, ich bin zumindest in diesem Punkt kein guter Mensch. Und sofort war meine Reaktion, ich suche ein Gesetz, das mir hilft, ein guter Mensch zu werden. Ich suche eine Regel, die mir hilft, mich selber zu verbessern. Und ich fürchte, dass wir das oft auch mit unserem ganz grundlegenden Problem der Sünde machen. Dass wir uns selber so ein bisschen fertig machen, wenn wir gesündigt haben, und dass wir nach Regeln suchen, wie wir dem ausweichen können. Und ich glaube sogar, dass wir das machen, ob wir Christen sind oder nicht. Weil ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, an dieser Zerrissenheit seines eigenen Lebens leidet. Er merkt, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Er leidet daran, dass es Leid gibt im Leben, dass er schlimme Sachen erfahren muss. Und auch er leidet daran, dass er selber irgendwie nicht ein so guter Mensch ist, wie er es gerne wäre. Und ich fürchte, was wir dann oft machen ist, wir versuchen uns irgendwie daraus herauszuwinden, ein schlechter Mensch zu sein. Wir berufen uns vielleicht auf Erfolge. Wir sagen, na gut, aber ich habe immerhin eine Familie großgezogen, meine Kinder sind gut herausgekommen. Ich arbeite jeden Tag 8 Stunden, um meine Familie zu ernähren. Oder vielleicht sogar, ich habe heute Morgen schon 1 Stunde stille Zeit gemacht. Und du? Verstehen Sie mich wiederum nicht falsch. Diese Dinge sind gut, alle, jedes einzelne von Ihnen. Diese Dinge sind sogar hervorragend. Aber sie machen uns vor Gott nicht gerecht. Denn unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz, sondern aus Gott. Durch den Glauben an Christus. Timothy Keller, ich hatte das Vorrecht, ihn zu hören an einer Konferenz vor 1 Jahr. Da hat er so Vorlesungen über Gemeindebau gemacht und auch gepredigt. Und in einer Predigt hat er gezeigt, wie man das Evangelium gut erklären kann. in drei Punkten eigentlich. Er sagte, wenn du, nehmen wir an, du gehst zu einem Nichtchristen, einem Freund von dir und willst ihm das Evangelium erklären, dann ist der erste Punkt, du zeigst ihm, du versuchst dich selbst zu erlösen. Und das braucht viel Einfühlungsvermögen, aber irgendwo, glaube ich, hat jeder Mensch so den Punkt, wo er versucht, sich selber zu erlösen, sich herauszuwinden aus dieser Sündhaftigkeit auch einfach. Und der zweite Punkt ist, es klappt nicht. Es geht einfach nicht. Wir bringen es nicht auf die Reihe. Wir können uns nicht selber erlösen. Und der dritte Punkt ist, du musst es auch nicht, denn Jesus hat es für dich getan. Jesus hat dich erlöst. Du musst es nicht selbst auf die Reihe bringen. Also nochmals, du versuchst dich selbst zu erlösen. Du schaffst es nicht. Jesus hat es schon lange für dich getan. Paulus schreibt weiter, um ihn, also Christus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und ich glaube, hier beschreibt Paulus zwei Dinge auf einmal. Eine Bekehrung einerseits und das Prinzip des ganzen christlichen Lebens andererseits. Das Prinzip durch Tod zum Leben, das Evangelium. Paulus weiß, und er setzt es hier voraus, Jesus ist gestorben und auferstanden. Jesus ist durch den Tod zum Leben hindurchgedrungen und er hat dadurch den Tod überwunden. Jesus war schon immer da, Jesus war Gott. Er war von Ewigkeit her in Gemeinschaft, in der Dreieinigkeit. Und dann, an einem bestimmten Punkt in der Geschichte, hat Jesus sich niedergebeugt und ist Mensch geworden. Er wurde von einer Jungfrau geboren, er kam auf diese Erde, er war ein kleines Kind, so wie wir alle mal kleine, hilflose Kinder waren. Er hat den ganzen Schmerz und die ganze Mühe einer Kindheit und eines jungen Lebens und eines erwachsenen Lebens getragen. Jesus war einer von uns und doch war er und ist er Gott. Aber Jesus hat noch viel mehr getragen als das. Jesus hat die Verachtung seiner Feinde getragen, aber Jesus hat auch die Verachtung seiner Freunde getragen. Jesus ging ans Kreuz für uns, für unsere Schuld und er hat all unsere Schuld, unser Getrenntsein von Gott getragen. Er hat Schläge und Misshandlungen erlebt und schließlich hing er da ausgestreckt an diesem Kreuz, an diesem Pfahl, wo es heißt, dass jeder, der am Kreuz hängt, verflucht von Gott ist. Und dort hat Jesus unsere Schuld getragen und er ist in den Tod gegangen. Und durch den Tod zum Leben. Denn Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er wurde von Gott zu neuem Leben erweckt. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und eines Tages werden wir bei ihm sein. Bei einer Bekehrung passiert dasselbe mit uns, in gewisser Weise. Bei einer Bekehrung gehen wir durch den Tod zu neuem Leben. Wenn wir beginnen, an Jesus zu glauben, legen wir das alte Leben ab und Gott zieht uns ein neues Leben an. Was wir früher als Gewinn betrachtet haben, ist jetzt wie ein Schaden. Worauf wir früher stolz waren, das kommt uns jetzt verachtenswert vor. Und wir legen es ab auf diesem Weg, auf Jesus zu, auf den Himmel zu. Und zugleich hört dieses Prinzip durch den Tod zum Leben mit der Bekehrung nicht auf, sondern Jesus sagt in Lukas 9, 23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich glaube, dieses durch den Tod zum Leben ist nicht nur ein einmaliges Geschehen, sondern es ist sogar das Prinzip unseres täglichen Lebens als Christen. Wir werden uns immer wieder demütigen müssen vor Gott. Wir werden immer wieder sagen müssen, es ist mir nicht gelungen. Ich habe wieder versucht, mich selbst zu erlösen. Ich habe einen Götzen in meinem Leben, in mein Leben gelassen und ihm gedient und nicht mehr dem allein wahren Gott. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Wir werden uns auch vor Menschen demütigen müssen. Wir werden sagen müssen, ja, ich glaube an Gott, und Leute werden es seltsam finden. Sie werden uns anschauen, als wären wir von vorvorgestern. Sie werden es nicht begreifen und jetzt vielleicht in meinem Fall werden sie denken, dass ich eigentlich überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun haben kann, wenn ich überhaupt an Gott glaube. Sie werden mich für unakademisch, für abergläubisch halten. Und manchmal werden wir auch auf offene Anfeindung stoßen. Manchmal werden Leute sagen, das darfst du überhaupt nicht glauben. Du bist intolerant. Du musst damit aufhören. Du schadest den Menschen. Aber ich glaube, dass dieses durch den Tod zum Leben auch in unserem ganz normalen Alltag passiert. Dass es schon beginnt in der Familie oder in der WG, wenn ich meinen Eltern gehorsam bin, obwohl ich überhaupt nicht das Gefühl habe, ich sollte das jetzt sein. Wenn ich meinem Ehepartner zum 1000. Mal vergebe, weil Jesus mir selber so viel mehr vergeben hat, dann lasse ich wie so ein bisschen mein Ego, meinen alten Menschen sterben und folge einfach Jesus nach, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Und so ganz im Kleinen gehen wir immer wieder durch den Tod zum Leben, das uns Jesus schenken möchte. Ich komme so langsam zum Schluss mit dem dritten und letzten Punkt. Ich habe die anderen gar nicht genannt, fällt mir jetzt gerade auf, tut mir leid. Der dritte und letzte Punkt ist, der Kampf geht weiter. Und ich lese dazu die letzten Verse vor, wo Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich bisher gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, Jesus hat den Sieg schon lange für uns errungen. Wir müssen uns nicht selbst erlösen, Jesus hat uns erlöst. Und jetzt schreibt Paulus auf einmal, ich jage danach, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht vollkommen. Ich lasse alles zurück, was mich hindert. An einer anderen Stelle schreibt er sogar, viele laufen im Wettlauf, aber nur einer gewinnt. Und ich lebe so, als wollte ich diesen Siegeskranz um jeden Preis erringen. Ich möchte dazu sagen, dass unser Leben als Christ eigentlich ein Paradox ist. Der Sieg ist nämlich errungen, aber der Kampf geht weiter. Und ich bin 25, ich habe noch nicht so viel erlebt, aber ich glaube vor allem die älteren Geschwister werden mir zustimmen, dass es wirklich so ist. Der Sieg ist errungen, aber der Kampf hört nicht einfach auf, sondern er geht weiter. Wir sind von Jesus ergriffen, schreibt Paulus, aber wir müssen es ergreifen. Mir ist da ein Beispiel aufgefallen eines guten Freundes, der seit einigen Jahren jetzt verheiratet ist. Und wir haben mal so ein bisschen gesprochen darüber, Partnerwahl und solche wichtigen Fragen. Und er hat gesagt, du wählst bewusst einen Ehepartner, du machst vielleicht sogar eine Liste mit Dingen, die du wichtig findest und die du bei einem Partner suchst. Und dann bist du einige Jahre verheiratet und schaust zurück und merkst, danke Gott, dass es genau diese Person ist. Es musste so sein, es durfte fast nicht anders sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Paradox unseres christlichen Lebens. Wir treffen Entscheidungen und dann schauen wir zurück und wir merken, Gott hat das so gewollt. Gott hat mich durch diese schwere Zeit geführt. Gott hat mir etwas weggenommen, das ich von Herzen geliebt habe und hat mir dadurch gezeigt, ich bin alles, was du brauchst. Ich bin das Einzige, was du wirklich, wirklich brauchst. Ich möchte dazu noch Philipper 2, 12 bis 13 vorlesen, wo steht, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, kämpft, dass ihr dabei bleibt, kämpft, lauft auf diesen Himmel zu, als wäre es ein Wettlauf, lauft auf diesen Christus zu, denn Gott wirkt alles. Denn Gott hat es gemacht und er wird es wieder tun. Und er wird in unserem Leben alles tun, was nötig ist. Ich möchte, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss, ich möchte Sie daher heute Morgen ermutigen, dran zu bleiben an diesem Kampf. Tun Sie all die guten Dinge, die Sie sich vorgenommen haben. Folgen Sie Jesus nach, auch in den allerkleinsten Dingen des Alltags. Wenn Sie Fenster putzen oder wenn Sie Staub saugen, denken Sie an Jesus, singen Sie vielleicht ein Lied, das Sie im Gottesdienst gelernt haben. Denken Sie an Jesus und was er für Sie getan hat. Lesen Sie die Bibel, um Gott darin zu erkennen und um Gott besser kennenzulernen. Diese Erkenntnis Christi, wo Paulus davon spricht. Streben Sie danach, indem Sie in der Bibel lesen, aber ich möchte Sie auch bitten, lesen Sie die Bibel nicht als ein totes Buch. Es ist nicht ein totes Buch, es ist Gottes Wort. Lesen Sie es nicht in erster Linie, um neue Informationen anzuhäufen, sondern lesen Sie es, um Gott darin zu erkennen und besser kennenzulernen. Lieben Sie die Menschen um sich herum. Die Menschen um Sie herum sind nicht einfach, es sind schwierige Menschen. Sie tun Ihnen weh, sie verletzen Sie. Aber Jesus liebt Sie und er liebt diese Menschen um Sie herum unglaublich fest. Lassen Sie sich von dieser Liebe durchdringen und lieben Sie die Menschen, die Sie umgeben. Kommen Sie in Gebet vor Gott. Er ist da und er hört Ihnen zu. Er ist mächtig und stark zum Handeln. Er ist der souveräne Herrscher über Himmel und Erde und über unsere Leben. Alle Ehre gehört ihm. Er ist der König. Kommen Sie vor ihn und beten Sie ihn an. Aber bitte vergessen Sie eines nicht. Es hängt nicht von Ihnen ab. Der Sieg ist bereits errungen. Jesus hat bereits gesiegt. Er hat den Tod überwunden. Er hat für Sie und für mich die Erlösung bewirkt. Und er wirkt jetzt in jeder Minute durch seinen Heiligen Geist an uns und in uns und durch uns zu anderen Menschen.